Der Embryo war gesund. Wir wussten, der hat alle Chromosomen, ne? Der wird kein Down-Syndrom haben oder so, was ja in meinem Alter auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hätte. So, das war halt in unserem Kopf unser Kind. Und der war dann wieder weg. Und dann war bei mir echt der Punkt, wo ich dachte, nee, also das macht ja alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Stellt euch vor, ihr seid 32, frisch getrennt, nach einer 10-jährigen Beziehung und plötzlich bricht um euch herum der absolute Babyboom aus. Jede Freundin wird gefühlt schwanger, nur man selbst fängt in der Frage noch einmal komplett bei Null an, einfach weil der passende Partner fehlt. Ihr hört die 27. Folge von Kinder machen ohne Sex. Ich bin Nora und ich habe mir heute eine Gesprächspartnerin eingeladen, der genau das passiert ist. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Ja, hallo Nora. Schön, dass ich da sein darf.
Unser Thema ist heute die späte Mutterschaft und es soll um alle Fragen gehen, die aufkommen, wenn der ursprüngliche Plan, das Kinder bekommen, bis spätestens Ende 30 abgeschlossen zu haben, nicht funktioniert. Und ich denke, gerade wir Kivo-Mädels wissen, dass es dafür 1000 unterschiedliche Gründe geben kann. Wie stehen eigentlich meine Chancen, mit 40 oder älter noch schwanger zu werden? Welche Risiken gehen damit einher? Wie gehe ich mit diesem eigenen Gefühl der tickenden biologischen Uhr um? Wie kann ich mich vor möglicherweise negativen Reaktionen und Kommentaren aus meinem Umfeld schützen? Und welche Vorteile hat das späte Mutterwerden vielleicht auch? All das wollen wir heute besprechen. Und damit wir gleich von Anfang an wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, sag mir doch gleich zu Beginn, liebe Katrin, wie alt du aktuell bist und wie alt du bei der Geburt deiner beiden Töchter warst.
Ja, ich bin gerade 47 geworden, fühle mich im Herzen aber immer noch wie 26.
Und herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Und als meine Große geboren wurde, war ich 41 und bei der Kleinen dann 44 Jahre alt.
Okay, und das war, wie ich ja auch gerade schon angedeutet habe, nicht so geplant. Kannst du dich noch erinnern, in welchem Alter so du das erste Mal deinen Kinderwunsch überhaupt gespürt hast?
Ich glaube schon immer. Für mich war schon immer, immer klar, dass ich Kinder haben will. Ich bin schon als ganz kleines Mädchen mit der Babypuppe an der Brust rumgerannt und habe die im Spiel gestillt. Und ja, also drei Kinder waren für mich eigentlich total gesetzt. Und ich tatsächlich hatte ich nicht den Plan, ganz früh Mutter zu werden. Ich dachte schon, ich will ein bisschen was erleben, ein bisschen arbeiten, mein Leben auch genießen. Und dann so mit 35 hatte ich mir das so vorgenommen, dass dann die Kinder...
Okay, also du warst schon von vornherein so auf dem Trip, nee, also mit Anfang 30 ist noch zu früh, 35 so das Alter, da können sie dann kommen.
Witzigerweise hatte ich das immer genau
drauf, ja. Mhm. Okay. Und du warst, das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, ja auch in einer langen Beziehung, also 10 Jahre mit deinem früheren Partner zusammen. Kam es da je zu dem Punkt, dass ihr gesagt habt, boah, jetzt lass uns eine Familie gründen?
Also tatsächlich nicht. Das, im Nachhinein habe ich das auch. Auch, dass wir so lange dann zusammen waren. Das war eigentlich eine tolle Beziehung. Es war auch ein toller Mann. Aber es fühlte sich gar nicht nach Zukunft an. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, mit dem irgendeinen weiteren Schritt zu gehen, als zusammenzuziehen. Ich glaube, weil der selber irgendwie so ein bisschen so ein Kindskopf war. So ein ganz fröhlicher, lustiger Musiker, der irgendwie total im Jetzt verankert war, aber wirklich keinerlei Pläne irgendwie geschmiedet hätte oder irgendwie für die Zukunft vorgesorgt hätte.
Ja, ich frage auch deshalb so nach, weil ich kann von mir sagen, bei mir war das völlig anders. Also ich hatte diese biologische Uhr, wie ich es mal so nenne, wirklich schon super, super früh und ich kannte auch all diese ganzen Fakten, ne? Also mit der Fruchtbarkeit, wann die sinkt und so weiter und so fort und welche Risiken das späte Mutterwerden hat, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Aber bei dir war das gar nicht so Thema.
Also
lange Zeit.
Ich wundere mich auch ein bisschen über meine Naivität, wenn du das jetzt so sagst, weil ich durchaus die Biologie war mir auch bekannt, aber ich habe mir wirklich keinerlei Sorgen gemacht. Ich war absolut überzeugt davon, dass mein Lebensweg einfach so gerade und glatt weiterlaufen wird und dass das alles schon zu mir kommt. Also vielleicht auch sehr verwöhnt, weil ich bis dahin echt ein sehr auch problemfreies Leben hatte. Und nee, ich habe mir da keine Sorgen gemacht. Und vielleicht war da tatsächlich auch der Schock und der Fall echt umso größer, weil ich aus dieser Naivität einfach so krass rausgefallen bin, aus diesem Wolkenkuckucksheim, dass das alles irgendwo schon auf mich wartet und dass jeder das kriegt, der sich das wünscht. Ja, aber
naja,
kann es anders laufen.
Ja, und zwar, ich glaube aber auch, dass du da nicht die Einzige bist. Ich höre das immer wieder. Und ich meine, ich habe auch gestern noch mal in Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen gegoogelt, späte Mutterschaft. Und dann spuckt einem die KI und auch Google sofort aus, was für Celebrities in welchem Alter Mutter geworden sind. Also Caroline Kebekus mit 43, Halle Berry mit 41 beim ersten und 47 beim zweiten Kind. Jeanette Biedermann ist gerade schwanger mit 46 Jahren. Also da kann man ja schon auch schnell den Eindruck kriegen, ey, 40 ist das neue 30, alles easy. Also
ja, und irgendwie habe ich auch mit Anfang 30 nicht gedacht, dass ich überhaupt mal so alt werden würde. Also nicht dass ich Angst hatte, dass ich sterbe, aber einfach irgendwie war ich so mit 30 so in meiner Blase, dass ich dachte, das bleibt jetzt einfach immer so. Und das läuft alles total entspannt weiter. Und ich weiß noch, dass ich tatsächlich doch, ich muss einen Gedanken gehabt haben, weil ich wollte dann mit 32 aussteigen aus meinem Leben und habe geplant, meinen Job zu kündigen. Und ich habe da tatsächlich über die Kinderfrage nachgedacht. Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so richtig realistisch überlegt, wann, wie passt denn jetzt noch ein Kind rein, wenn ich mit 32 erstmal meinen Job kündige und ich wollte dann im Ausland arbeiten und so. Und danach auch gerne in eine andere Stadt ziehen. Und da habe ich dann mal gerechnet. Und dann war ich tatsächlich bei meiner Frauenärztin und habe dir das so gesagt. Und dann hat die einen Ultraschall gemacht, mit dem dann angeblich irgendwie geguckt werden kann, ob so alles in Ordnung ist und ob das klappen kann mit den Kindern. Und heute frage ich mich, was bitte hat die denn da für einen Ultraschall gemacht? Ich glaube, die hat sich einfach nur meine Eierstöcke angeguckt, ob da vielleicht Follikel sind oder so, aber keinen AMH-Wert gemessen oder irgendwas, was man heute vielleicht so machen würde, was ich natürlich überhaupt nicht wusste damals. Und meinte dann, nö, sieht alles gut aus, machen Sie mal, warten Sie nicht zu lange, aber machen Sie mal. Ja, und ich bin dann irgendwie fröhlich weiter durch die Welt gesprungen und dachte, für mich ist alles möglich.
Und dann kam mit 32 auch die Trennung von deinem Partner.
Genau, also ich glaube, das war unterbewusst auch bei mir ein bisschen mehr als nur Job hinschmeißen und Land wechseln. Ich glaube tatsächlich, dass ich auch raus wollte aus der Beziehung, aber das war wirklich sehr, sehr unterbewusst und er hat dann letztendlich sich getrennt, als ich dann im Ausland war, weil er keine Perspektive mehr für uns gesehen hat und ich war im Nachhinein auch wirklich irgendwie dankbar, weil mir auch klar wurde, so, das war jetzt nicht die Beziehung für den Rest meines Lebens. Aber tatsächlich hat dann einen Monat nach unserer Trennung, nach 10 Jahren, ich war gerade in Island und wir haben uns per Skype, war das glaube ich damals noch getrennt, meine beste Freundin geheiratet. Und da habe ich erst gecheckt, was ich gemacht habe und wie ich möglicherweise mein Leben total an die Wand gefahren habe. Weil natürlich waren bei der Hochzeit nur Paare. Ich glaube, ich und eine andere Freundin von ihr, wir waren die einzigen Singles. Die anderen waren Paare. Einige hatten auch schon Babys dabei. Meine Freundin ist auch 2 Jahre älter als ich. Die war dann 34 zu dem Zeitpunkt. Und mir wurde irgendwie klar, das wird jetzt alles irgendwie verdammt knapp, weil ich habe ja jetzt gar niemanden mehr. Und wie soll ich auch so schnell irgendwie eine neue Partnerschaft finden, die gut ist? Und also ich habe natürlich auch getrauert um die Beziehung und so das ganze Lebenskonzept ist mir echt so richtig vor die Füße geklatscht. Natürlich alles schuld und selbst gewählt, aber ja.
Ja, ich verstehe das, also vor allem, wenn man dann Anfang 30 ist und auf einmal im Umfeld wahrnimmt, oh krass, die heiraten alle und die kriegen möglicherweise jetzt alle Babys, die Bäuche wachsen. Das hast du ja auch erzählt, ne? Dass da ein absoluter Babyboom auf einmal war.
Und du weißt,
wie bist du damit umgegangen?
Genau, du weißt ja vorher auch nicht, wie das wird. Ne? Man denkt, oh, meine Freundin ist schwanger, Mensch, toll, wie schön, ne? Kleines Baby, schaukel ich ja auch gerne und ich habe ja dann auch bald Kinder. Aber das ist ja nicht so, die Freundinnen verschwinden ja von der Bildfläche. Die sind ja erstmal, also eine Schwangerschaft, meine beste Freundin, der war dauerübel, die hat nur gekotzt, die war natürlich überhaupt nicht mehr für mich und meinen Trennungsschmerz verfügbar. Die hatte wirklich 1000 andere Sachen. Die ist recht schnell schwanger geworden dann nach der Hochzeit, ich glaube so 4-5 Monate später, was sie schon als sehr lang empfand, aber ja.
Entschuldigung, bei solchen Sachen, da fällt es mir sehr schwer, neutral zu bleiben, da liegt mir immer irgend so ein sarkastischer Kommentar. Ja.
Also wirklich diese Schwupps-Schwanger-Frauen, da habe ich auch wirklich viel, viel böse Witze drüber gemacht. Oder natürlich.
Aber das ist ja ein Safe Space, ne? Also wir können hier auch ein bisschen lästern.
Ja, aber sie war eben schwupps-schwanger und sie war weg. Und ich war dann, wir wohnten auch gar nicht weit voneinander entfernt. Und irgendwie hatte ich mir das alles so vorgestellt, dass wir irgendwie das so zusammen machen und dann unsere Kinder auch zusammen aufwachsen und unsere Männer sich kennen. Und ich hatte ja dann aber leider keinen Mann mehr. Und ja, danach tauchte sie halt in die Babybubble ab und mit ihr eben auch wirklich ein Großteil meiner oder unserer anderen Freundinnen. Und die waren alle auch ungefähr gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Vielleicht hatten die noch eine WhatsApp-Gruppe ohne mich, wo man dann irgendwie beschlossen hat, wann man schwanger werden will. Also jedenfalls ging bei allen sehr schnell. So hatte ich den Eindruck. Und ich war halt raus. Ich habe dann gearbeitet. Die haben ihre Schwangerschaftskurse besucht und dann später die Babykurse und so. Die haben sich dann vormittags getroffen. Ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet. Ich war raus und es ging keiner mehr auf Partys oder nur zu Geburtstagen ein. Kindergeburtstage waren dann eben nachmittags im Garten mit Kaffee und Kuchen. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, aber ich muss ja arbeiten, waren halt so, ja, sorry, aber abends muss ich die Kinder ins Bett bringen, da geht halt nichts. Das verstehe ich jetzt rückblickend natürlich auch, jetzt wo ich selber Kinder habe und einfach auch weiß, wie krass man da auch gefordert ist und so. Aber damals war das wirklich so ein, okay, also ich bin jetzt wirklich von jetzt auf gleich, stehe ich total alleine hier. Einfach nur, weil ich einen ganz anderen Lebensweg gerade beschreiten muss.
Wie bist du in der Situation damit umgegangen? Erstmal, wie ging es dir damit und wie bist du damit umgegangen?
Also ich glaube, ich habe versucht, das Beste draus zu machen durchaus. Ich habe mir einen Pony gekauft. Ja, auch irgendwie seltsame Reaktionen. Freundinnen kriegen alle Babys und ich kaufe mir einen Pony. Aber es war wirklich dann auch mein.
Ich finde das absolut nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
Ich habe auch Pferde also schon immer geliebt. Und ich habe dieses Auslandsjahr, war zum Teil eben auf einem Pferdehof. Und da habe ich war in Island und Dänemark. Und da habe ich dann in Dänemark wirklich diese Stute gesehen, die einfach Liebe auf den ersten Blick war. Und da war einfach total viel Raum für dieses Pferd, für mich und das Pferd. Mehr gab es ja nicht. Und dann hatten wir wirklich auch eine gute Zeit, so die ersten Jahre zusammen. Später wurde das Pony dann leider ziemlich krank. Das war dann eher leider eine ziemliche Belastung als ein Trost. Aber sie war trotzdem irgendwie immer da. Also die war dann, ich habe dann immer gesagt, ich habe jetzt eine Lebensgefährdin. Und nebenbei habe ich schon auch durchaus dran gearbeitet, meine anderen Träume umzusetzen und habe also fleißig online gedatet. Und das habe ich so anderthalb, knapp zwei Jahre oder so gemacht. Das war auch recht unterhaltsam, muss ich sagen. Und ich bin tatsächlich auch fündig geworden. Ich hatte also wirklich Glück und habe dann am Ende meinen heutigen Mann kennengelernt.
Und da warst du dann 34 Jahre alt?
Genau.
Also noch ein Jahr bis zum geplanten Kinderkriegen, ja. Wenn man so auf den ursprünglichen Plan guckt. Wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? War der Kinderwunsch da sofort Thema?
Ja, doch. Also das war zu dem Zeitpunkt, hatte ich genug in meinem Kopf gerechnet und auch mit meiner Frauenärztin gesprochen, dass ich wusste, ich habe jetzt nicht irgendwie 8 Jahre Zeit. Ich kann jetzt nicht hier wie mit dem Ex-Freund nochmal 8, 10 Jahre Beziehungsaufbau machen und dann irgendwie mal gucken. Ich habe relativ zielstrebig auch gedatet. Also wenn mir einer gesagt hätte, Kinder sind für ihn kein Thema, dann hätte ich den wirklich, glaube ich, nicht weiter getroffen. Weil das einfach, der Wunsch war einfach so groß, das war für mich klar, da laufe ich ja gleich in das nächste Problem. Und bei meinem Mann war das so, dass ich immer den Eindruck hatte, dass er auch Kinder möchte. Vielleicht nicht so wahnsinnig dringend, aber irgendwie dachte ich, ja, wir sind schon so, also das wird schon passen, so, der wird schon meine Pläne mitgehen. Habe das auch relativ früh angesprochen, habe aber, also ich glaube, das erste Mal nach einem halben Jahr Beziehung, da kam auch gleich der erste Streit. Weil er fand das überhaupt nicht, dass wir jetzt irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr ein Kind kriegen können. Auch wenn er, glaube ich, voll von der Beziehung überzeugt war und so. Also wir waren wirklich total glücklich, auch jetzt abseits von allen strategischen Überlegungen, waren wir wirklich einfach richtig verliebt. Und ich habe auch heute noch Gott sei Dank das Gefühl, dass es die richtige Wahl war und wir gut zueinander passen. War aber bestimmt auch ein bisschen Glückssache, dass wir uns da so gefunden haben. Ja, aber wie Männer so sind, ne, die haben halt einfach ganz viel Zeit. Er wollte dann eigentlich gern, dass ich die Pille noch nehme, um zu verhüten. Und das habe ich dann auch ein Jahr gemacht, habe mich dann aber so unwohl damit gefühlt, weil das so gegen alles, also erstens wollte ich diese Hormone nicht und ich wollte auch ja, gar nicht mehr verhüten. Und also wir haben viel diskutiert und ausgehandelt und verhandelt. Und am Ende haben wir uns dann geeinigt, dass wir, ich glaube, kurz nach meinem 36. Geburtstag, in dem Sommer, 2015 muss das gewesen sein, dass wir da aufhören zu verhüten.
Okay, also es war jetzt auch nicht mal so eine, ja, so eine leichte, naive, romantische Herangehensweise, sondern da war auch vorab schon ganz viel Gedankenarbeit drin.
Leider,
um
ja.
Um überhaupt diesen Schritt zu gehen.
Mhm. Also wirklich voll schade. Das hätte ich mir auch echt anders gewünscht. Aber da diese Zeit sitzt einem dann so im Nacken. Also ich habe diese biologische Uhr wirklich so laut gehört, weil ich auch dachte, ich will ja auch irgendwie mit meinen Freundinnen noch aufholen. Und wenn ich dann vielleicht, ne, meine beste Freundin hat mir dann gesagt, komm, wir kriegen das zweite Kind dann zusammen. Du hörst auf zu verhüten und ich krieg dann, ne, wir kriegen das, wir arbeiten am zweiten Kind und dann machen wir das zusammen. Und dann dachte ich, ja, das ist doch der Plan, tschakka. Wenn ich mit 36 schwanger werde, ist doch auch in Ordnung. Ob 35 oder 36, kommt hier überhaupt nicht drauf an.
Mhm.
Tja.
Und das hat dann auch nicht geklappt. Nee. Und da kommen wir jetzt gleich hin. Aber ich möchte gerne diese tickende biologische Uhr nochmal mit so ein paar Fakten unterfüttern, weil das ist nicht einfach ein Hirngespinst, was wir oftmals Frauen uns machen. Da steckt wirklich was hinter. Es ist nämlich so, laut aktuellen Statistiken sagt man, dass Frauen tatsächlich schon zwischen 20 und 24 am fruchtbarsten sind. Da liegen die Chancen auf eine Schwangerschaft pro Zyklus bei etwa 25%. Es klingt jetzt gar nicht so viel, ne, wenn man das so hört, aber das ist wirklich so der Peak. Da sind wir statistisch gesehen am fruchtbarsten. Alles zwischen 20 und 30 ist wirklich noch so gut, ja. Und ab 35, ne, das ist so diese magische 35, nimmt die Fruchtbarkeit spürbar ab und ab 40 sogar so rapide, dass die Chance auf natürlichem Wege schwanger zu werden statistisch pro Zyklus nur noch bei 5-8% liegt. Und ich finde, das steht so völlig dem entgegen, was wir ja heute vielerorts leben, also was so, ne, unser Leben ist, ne, wir gehen arbeiten, wir verwirklichen uns selber und schwuppdiwupp sind wir halt einfach 30, 35. Also ich habe das in meinem Umfeld auch, dass man oft erst ab 35 überhaupt darüber nachdenkt. Aber die Biologie hat sich einfach nicht so entwickelt. Da sind wir immer noch genauso wie vor Hunderttausenden von Jahren. Wenn wir dann schwanger werden, gelten wir ab 35 als sogenannt risikoschwanger, einfach weil es mit zunehmendem Alter der Frau da ist die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck und Schwangerschaftsdiabetes, für Fehlgeburten, Frühgeburten, Chromosomenanomalien steigen einfach. Das ist auch so. Und da geht man dann im Grunde auch gewisse Risiken ein. Also je älter man wird, desto weniger leicht wird es, schwanger zu werden. Und desto mehr Risiken sind auch da. Was natürlich nicht heißen muss, dass das immer alles auf alle zutrifft, ne? Also, aber man ist einfach trotzdem mit all diesen Dingen konfrontiert. War das, was ich jetzt gerade hier referiert habe, für dich auch schon im Hinterkopf irgendwie Thema? Geisterte das so rum bei dir?
Ja, das wurde es dann. Also auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich da so, ich habe es bestimmt alles gegoogelt auch und alles gelesen und so. Ich habe schon wirklich sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr viel Internetkapazitäten verbraucht mit meinen Schwangerschaftsfantasien. Und ich glaube auch, dass es auch wirklich die Hormone sind, die einen dazu treiben. Also bei mir war der Wunsch so groß und so übermächtig. Und natürlich, umso mehr Babys man um sich rum sieht und das erlebt, auch wie aufregend das ist. Ich war auch so neugierig auf diese Erfahrung einfach, wie sich das anfühlt, der eigene Körper, der sich so verändert. Und ich habe es auch sehr idealisiert und romantisiert, definitiv. Also ich war auf jeden Fall einer von denen, denen es echt schwer fiel, die Babys bei den Freundinnen dann so neidlos zu sehen, muss ich leider zugeben. Also jede Schwangerschaftsfindung, oh, es war wirklich brutal. Also gerade als ich anfing, die zweiten Kinder zu kriegen und ich noch nicht ein einziges Mal überhaupt schwanger gewesen war, geschweige denn ein Kind hatte, nee, das ging irgendwie nicht mehr für mich. Also da habe ich mich auch mental wirklich zurückgezogen und rausgezogen, was, glaube ich, die anderen gar nicht gemerkt haben, weil die mit zwei Kindern, na, oder schwanger mit dem zweiten Kind, natürlich sowieso völlig mit sich selbst beschäftigt waren. Das hat uns wahnsinnig auseinandergetrieben, leider.
Ja, ja. Und hattest du in der Zeit auch jemals das Gefühl, okay, der Zug ist für mich abgefahren? Das wird nichts mehr?
Nee.
Aber die Hoffnung war trotzdem.
Ich hatte Panik davor, natürlich. Ich hatte Angst. Ich habe viel Angst gehabt. Ich habe viel geweint. Ich habe meinen Zyklus akribisch beobachtet. Ich habe alles auch gemacht, was man eben so macht, ne? Die Tees trinken und Temperatur messen und zur Heilpraktikerin und Akupunktur und so. Aber für mich war irgendwie klar, das muss klappen. Ich muss das irgendwie schaffen. Ich mache das so lange oder was auch immer ich mache, aber ich kämpfe so lange, bis ich ein Kind habe.
Und dann, ich meine, ihr wart 36, da ist es jetzt auch nicht ganz unwahrscheinlich, normalerweise, dass man auf natürlichem Wege schwanger wird. Es hat nicht geklappt. Woran lag's?
Ja, ursprünglich weiß man es ja erstmal nicht. Man probiert und probiert. Dann sind wir irgendwann in die Kinderwunschklinik, haben Spermiogramm gemacht, Sex nach Plan, so diese ganzen Sachen. Und dann tatsächlich hatten wir, wie überhaupt, finde ich, in unserer ganzen Geschichte, ein großes Glück im Unglück. Weil wir wollten dann eine ICSI machen. Das war aufgrund des Spermiogramms angeraten. Das lag immer so zwischen ORT 2 und 3. Also schon, wo eine Schwangerschaft einfach auch schon wirklich unwahrscheinlich ist aufgrund dessen.
Magst du noch mal kurz erklären, ORT, für alle, die jetzt noch nicht so richtig tief im Kinderwunsch-Game drin sind? Wir haben ja immer auch mal Menschen, die gerade vielleicht frisch eine Diagnose bekommen haben oder sich gar nicht so auskennen. Was bedeutet das genau?
Also das definiert auf jeden Fall die Qualität der Spermien. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wofür das Akronym steht. Weißt du das?
Es gibt verschiedene, also Spermiogramm, es gibt verschiedene Dinge, auf die geachtet wird. Einmal die Schnelligkeit der Spermien, die Beweglichkeit und die Form, also die Morphologie. Und dann gibt es verschiedenste Diagnosen bei Spermiogramm. Entweder nur die Beweglichkeit ist eingeschränkt oder nur die Menge oder die Form. Und ORT ist quasi die Kürzung von einem Fachbegriff, das eigentlich alles eingeschränkt ist. Mhm. Wenn ich das jetzt mal so auf die Schnelle erklären sollte. Ja.
Und das hat mein Mann schon damals gar nicht so richtig registriert. Also das muss wirklich mal richtig knallhart sagen, Peter, diese Definition hier heißt, dass du ganz schwer nur Kinder zeugen kannst. Das hatte er auch, wenn der ist schlau, ne, der ist Jurist. Aber das will man nicht registrieren. Das ist so hart irgendwie, glaube ich, gerade tatsächlich für einen Mann. Und ich natürlich habe ich auch jeden Monat schon geweint, wenn ich meine Tage gekriegt habe. Und ich glaube, dieses Wissen dann, dass das wahrscheinlich an ihm lag, weil so bei mir schien immer alles relativ normal, das ist, glaube ich, für einen Mann auch echt ein richtiger Schlag. Und die wollen dann eigentlich erstmal gar nichts mehr mit dem Thema zu tun haben, statt irgendwie zu sagen, okay, dann suchen wir uns jetzt Hilfe, weil welcher Mann fragt schon nach dem Weg? Nicht auf der Straße und auch nicht im Kinderwunsch.
Das kann ich genauso bestätigen, jetzt wo mein lieber Mann hier nicht bei mir sitzt. Aber er würde das jetzt auch bestätigen, wenn er hier sitzen würde. Also ihr hattet es mit einem sehr eingeschränkten Spermiogramm zu tun, wonach es auf natürlichem Wege nahezu ausgeschlossen war, schwanger zu werden. Das heißt, bei dir gab es, abgesehen jetzt vom Alter und den bekannten Risiken, gar keine Diagnose. Bei dir war alles fein, soweit.
Ja, Gott sei Dank. Also mir hat ein Arzt später gesagt, bei dem wir dann viel später in Behandlung waren, dass ich biologisch, also ich war ja fast 40, dann irgendwie, nee, das stimmt gar nicht, als wir die Diagnosen bekommen, da war ich noch nicht so alt. Aber als ich fast 40 war, hat mir dieser Arzt gesagt, ich bin biologisch 35 oder jünger. Und das war wirklich unser großes, großes Glück, weil sonst hätten wir niemals, also wenn bei mir auch noch was gewesen wäre, hätten wir das niemals geschafft, auch nur ein Kind zu kriegen, da bin ich mir sicher.
Als ihr dann wusstet, woran ihr wart und dass ihr wirklich in die Kinderwunschklinik gehen müsst, wenn es irgendwie klappen soll, wie hat die Diagnose und auch die Zeit danach, wie hat das so euren Alltag bestimmt? War das, kann man sagen, dass, also hat es euch in irgendeiner Weise belastet, auch eure Beziehung? Wie seid ihr da mit umgegangen?
Ja, also ich glaube, zuerst war das echt noch gut, auch wenn mein Mann ja sehr zögerlich eingestiegen ist in dieses Kinderproduzieren-Thema, hat er dann noch mitgezogen. Also er ist sehr pflichtbewusst. Es war wirklich kein Problem, zum richtigen Zeitpunkt im Monat Sex zu haben oder so. Es hat uns auch noch einigermaßen Spaß gemacht, glaube ich. Das war alles fein.
Immerhin.
Ja, wir haben das dann so als Projekt gemacht. Genau, aber als es dann eben daran ging, ob wir uns eben Unterstützung aus der Kinderwunschklinik, die jetzt mehr ist, als einfach nur gesagt kriegen, wann müssen wir Sex haben, da wurde es belastend. Also da wurde es wirklich belastend. Er ist auch katholisch. Er hatte da irgendwie, ich glaube wirklich so moralische Skrupel und aber auch irgendwie so, das passte auch nicht mit seinem Selbstwertgefühl zu tun, dass er da jetzt irgendwie medizinische Unterstützung für irgendwas brauchen soll, was andere einfach mal so mit einem Schuss aus der Hüfte gefühlt hinkriegen. Und ich würde das aber trotzdem unterteilen. Also einmal diese ORT-Diagnose, das war ja relativ früh klar, nach dem ersten Spermiogramm. Und dann haben wir aber noch eine andere Diagnose bekommen. Und bis zu dieser anderen Diagnose war eigentlich alles noch, finde ich, okay. Da hatten wir irgendwie ein gutes Leben so und konnten das leben, irgendwie auch noch leben, ohne uns jetzt total auffressen zu lassen vom Kinderwunsch. Da kommen natürlich dann noch andere Sachen mit rein. Wenn du überlegst, eine ICSI zu machen, was uns dann geraten wurde in der Kinderwunschklinik, nachdem das 2 Jahre lang anders nicht geklappt hatte, dann kommt das Thema Heiraten, was ich dann irgendwie gerne wollte. Und er war auch da nicht so scharf drauf. Auch echt ein Autsch.
Als Katholik nicht scharf aufs Heiraten?
Nee, gar nicht.
Interessant.
Er ist auch nicht so richtig gläubig. Also, was ist das bei ihm? Er sagt einfach erstmal Nein zu den Dingen. So, das kommt was Neues und er blockt erstmal ab. Und ich musste wirklich so viel Überzeugungsarbeit leisten in all diesen Jahren. Es hat so viel Kraft gekostet. Ich hatte irgendwie schon tief unten das Bauchgefühl, er wird am Ende mitziehen, aber es war nie ohne Kampf. Ist heute noch so. Mhm. Wenn ich ein neues Sofa kaufen will, meine Güte, ist das eine Diskussion für alles. Ja.
Naja, gut, aber da sieht man einfach mal trotzdem, ja, du erzählst das ja so ein bisschen locker flockig, aber ich spüre da schon auch so eine Anspannung und eine Spannung und irgendwie dieses Kämpfen und dieses Zähe. Und es ist einfach, also da sieht man einfach mal, was das für eine Belastung ist und was das auch für ein Schock ist, so eine Diagnose zu bekommen. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und jeder Mensch geht da ja auch anders mit um, ne?
Voll.
Und das ist vielleicht auch seine Art und Weise gewesen, das jetzt erstmal überhaupt erstmal anzunehmen, zu verarbeiten und dann irgendwie auf, ja, den Weg damit zu finden.
Ja.
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sich da erstmal alles in einem sträubt, wenn man sich das natürlich eigentlich anders vorgestellt hat.
Und für ihn war es halt auch nicht so dringlich, dieser Kinderwunsch. Also wenn ich ihm das heute sage, dann kann er das natürlich gar nicht mehr verstehen und so, wie ganz viele Väter, ne, sind die dann super glücklich mit ihren Kindern. Aber damals war es alles super zäh. Ich weiß noch, auch der Heiratsantrag war eigentlich im Streit. Also war wirklich so. Ich war frustriert, ich wollte heiraten, wir wollten diese X machen, wir waren glücklich zusammen, wir wollten zusammenbleiben, da waren wir uns einig. Warum können wir jetzt verdammt nochmal nicht einfach diese scheiß Hochzeit machen? Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, wenn dir das so wichtig ist, gib mir mein iPad, ich mache jetzt hier diesen Antrag beim Standesamt.
Oh Gott.
Das war mein Antrag. Mhm. Ja, war schön. War total romantisch.
Ja, aber ich schwing da total mit. Ich wie gesagt, es ist, also ihr habt da beide mein vollstes Verständnis und am Ende seid ihr ja trotzdem irgendwie dran geblieben. Also irgendwas muss euch ja beide trotz allem Streit zusammengeschweißt haben, diesen Weg trotzdem weiter miteinander zu gehen.
Ja.
Und der führte dann in die Kinderwunschklinik.
Genau, der führte uns erstmal tatsächlich vor den Altar. Also wir haben dann im ganz kleinen Rahmen geheiratet im Herbst 2017. Und dann war erstmal wirklich meine Welt, war wieder so in Ordnung, weil einfach klar war, er hatte dann der ICSI zugestimmt. Irgendwie schwang das auch so mit dem Thema heiraten, weil ja den die Krankenkasse mehr übernimmt und so. Und mir war klar, wir heiraten jetzt, dann machen wir eine künstliche Befruchtung und dann kriegen wir unser Kind. So, Punkt. Und dann waren wir.
Das war dann auch wieder die Erwartung, ne? Also jetzt lassen wir uns helfen, jetzt gehen wir schon diesen Schritt und dann wird das auch sofort klappen.
Ja, also davon war ich wirklich zu dem Zeitpunkt überzeugt, doch. Und dann hatten wir eine Ärztin, die war recht weise, da in der Kinderwunschklinik in Bremen. Das war auch noch so, das habe ich mir jetzt im Nachhinein nach unserem Vorgespräch, du hattest ja gefragt, warum sind wir zum Genetiker gegangen? Und ich habe mir das dann nochmal überlegt. In der Familie meines Mannes gibt es eine genetische Krankheit. Das ist eine Lungenkrankheit, an der auch seine Mutter gestorben ist. Und wir haben uns dann informiert, wie können wir jetzt ausschließen, dass unsere Kinder da so stark betroffen sind wie seine Mutter. Weil, also Peter hat es nicht. Oder irgendwie nur in so einem Ausmaß, dass es für ihn keine Einschränkungen bedeutet. Und dann wurde uns gesagt, beim Genetiker kann man halt gucken, ob ich auch diese Veranlagung habe, sodass das also zum Risiko für unsere Kinder wird. Und die Ärztin in der Kinderwunschklinik hat uns gesagt, ja, das ist sowieso von der ICSI total sinnvoll, einfach die Chromosomen zu checken, dass man weiß, da ist alles in Ordnung, dann kann eigentlich der künstlichen Befruchtung nichts im Wege stehen. Und wir sind da also hingegangen. Das war auch eine teure Untersuchung. Ich glaube, mein Mann musste es privat zahlen, weil er privat versichert ist. Und mich wundert das eigentlich, dass wir das gemacht haben. Und dann hat uns die Ärztin da, diese Humangenetikerin, total viele komplizierte Sachen mit Chromosomen und DNA und Genen erzählt. Und ich saß da die ganze Zeit nur und dachte, warum erzählt sie uns das?
So, was hat das mit mir zu tun?
Ja, warum muss ich das jetzt bitte im Detail wissen? Ja, und dann haben die das Blut abgenommen und dann wollten die uns nicht anrufen. Die wollten einen Brief schicken, wo dann einfach drin steht, dass alles unauffällig ist. So, und davon bin ich auch ausgegangen, bis ich dann diesen Anruf bekam, ob wir bitte in der Praxis vorbeikommen können. Ja, da dachte ich schon, na, klingt irgendwie nicht gut. Aber ich hatte das alles wirklich nicht verstanden und ich hatte auch nichts gegoogelt. Und ich war irgendwie dann doch wieder in meine Blase zurückgekehrt von jetzt wird alles gut. Und da wurde ich dann aber ziemlich heftig rausgerissen. Also die Ärztin hat wirklich mit einer spitzen Nadel diese Blase zerstochen, weil eben die Untersuchung der DNA gezeigt hatte oder der Chromosomen. Mein Mann hat eine Chromosomentranslokation. Und das habe ich immer noch nicht verstanden, was das ist, als sie es auch nochmal erklärte. Es ist auch total kompliziert. Aber unterm Strich sagte sie, dass er damit eigentlich keine Kinder zeugen kann. Dass es ganz unwahrscheinlich ist. Dass es zwar was gibt, das nennt sich Präimplantationsdiagnostik, aber das wäre auch total kompliziert, total teuer. Man könnte es auch in Bremen gar nicht machen. Und das wäre einfach sehr unwahrscheinlich für uns, eigene Kinder zu kriegen.
Kleiner Einwurf hier zum Thema Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, haben wir eine, wie ich finde, super informative und herzliche Folge mit der Jana Luisa gemacht. Vor einigen Monaten. Also wer sich da noch mal mehr informieren möchte oder für den das vielleicht auch gerade Thema ist, scrollt einfach in unserem Feed nach unten, da findet ihr die. Genau. Und das habt ihr dann aber auch alles gemacht, ne? Also ihr habt euch trotz der Erklärungen der Ärztin und dass eigentlich die Chance total gering ist, habt ihr euch ja trotzdem für den Weg dann entschieden, ne?
Ja, also ich bin dann erstmal wirklich sehr, sehr, sehr tief gefallen. Ach, gerade auch nach dieser Hochzeit und das war alles so schön und diese 2 Monate waren wirklich die schönsten seit x Jahren und das war dann ganz kurz vor Weihnachten, dass wir das erfahren haben und ich habe eigentlich, glaube ich, die nächsten 2 Monate im Internet verbracht und gegoogelt und recherchiert und Mails geschrieben und telefoniert und also mein Kampfgeist war relativ ungebrochen und genau, wir haben dann eben versucht, ich natürlich, Peter hat gar nichts gemacht. Der hat das irgendwie für sich verdaut. Ich weiß eigentlich bis heute nicht so richtig wie, weil er auch nicht viel dazu gesagt hat. Aber von da an war es eigentlich noch mehr mein Weg und mein Projekt. Und ich war die alleinige Projektmanagerin.
Obwohl ja die Diagnose auf seiner Seite lag, ne? Ja. Das höre ich aber auch ganz oft. Okay, also du warst dann eben die Frau, die jetzt inzwischen schon wie alt war? Hattest du die 40 schon erreicht?
Nee, ich war kurz vor der 39. Wir haben, glaube ich, kurz nach meinem 39. Geburtstag dann die erste richtige ICSI gemacht, die dann auch nicht in Bremen stattfinden konnte, weil das Bremer Kinderwunschzentrum keine Genehmigung, keine Zertifizierung hat für PID. Wir mussten dann nach Lübeck. Gibt wirklich nicht viele PID-Zentren in Deutschland, zumindest damals nicht. Wir haben uns für Lübeck entschieden, die Uniklinik Lübeck. Die waren auch toll, also das war wirklich gut. Es war aber halt immer 2 Stunden Fahrt, eine Strecke zur Kinderwunschklinik. Und das natürlich in so einem Alltag mit Arbeit. Und ich hatte auch noch das Pony natürlich. Und das zu koordinieren, das kann sich, glaube ich, echt nur jeder vorstellen, der eben selbst eine Kinderwunschbehandlung mal gemacht hat und weiß, was da für ein Rattenschwanz an Herausforderungen auf einen wartet.
Ja, und du spazierst ja eben auch nicht mal eben in eine Kinderwunschklinik und machst mal eben eine PID. Das muss ja auch alles beantragt werden und das dauert und dauert. Und gleichzeitig, ne, Stichwort biologische Uhr, du warst dann 39, du siehst quasi die Monate an dir vorbeiziehen und kannst eigentlich nichts anderes machen als warten. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, auch mental.
Ja, aber in meinem irren Hirn, wirklich, ich wusste gar nicht, dass ich so eine Optimistin bin bis zu diesem Gespräch. Einerseits hatte ich mega Angst und auf der anderen Seite waren wir weiterhin so naiv. Wir haben uns dann ausgerechnet, wie groß unsere Wahrscheinlichkeit ist, dann eben mit dieser PED noch ein Kind zu kriegen, bevor ich 40 bin. Und haben uns da wirklich die wildesten Überlegungen gemacht. Und irgendwie war ich auch da. Ich dachte wirklich, wir sind jetzt in guten Händen. Wir wissen jetzt, was los ist. So, dann kann das ja jetzt laufen. Dann machen wir jetzt ein Kind.
Ja, und dann gab es diese 5 ICSIs, ne?
Genau.
Warum gleich 5?
Ja, weil wir bis zur 5. ICSI keinen einzigen gesunden Embryo haben. Also die Idee ist ja bei der PID, dass man eben Embryonen auswählen kann, die gesund sind, die nicht diesen genetischen Fehler haben, den mein Mann hat. Weil die mit dem genetischen Fehler, er ist zwar lebensfähig, aber für seine Nachkommen ist das anders. Das hat so mit der Verschmelzung der Chromosomen dann zu tun und so, sehr kompliziert. Da braucht man halt auf jeden Fall Embryonen, die entweder gar keine Translokation haben oder eben so eine balancierte wie mein Mann, mit der man leben kann. Aber alles, was unbalanciert ist, so nennt man das, wenn ein Chromosomenteil eben fehlt oder falsch verschoben ist, die werden halt nicht lebensfähig und die braucht man natürlich gar nicht erst einzusetzen. Die Herausforderung war also, Blastozysten zu kreieren, also Embryonen, die 5 Tage alt werden im Labor. Und das hat sich schon als unser ganz großes Problem herausgestellt, woran auch immer es lag. Wir hatten nach 3 ICSIs 3 Blastozysten, was wirklich wenig ist, möglicherweise noch altersgerecht, aber natürlich für mein Herz, für meine Angst super wenig. Und die waren alle krank. Und das entspricht auch der Wahrscheinlichkeit, weil du brauchst mehr als 3, um mal Glück zu haben und einen Gesunden zu kriegen. Und auch bei dem Gesunden, das ist mir alles erst so nach und nach klar geworden, diese Kaskade an Zahlen, die man hat, ne, dieses, wie viele Follikel habe ich? Ach, dann werden daraus aber gar nicht alles Eizellen und schon gar nicht nur Reife. Und die lassen sich auch gar nicht alle befruchten und schon mal gar nicht alle werden zu Blastozysten. Und die Blastozysten, die man dann hat, die sind auch überhaupt gar nicht alle gesund.
Und in dem Moment wundert man sich, dass das Schwangerwerden auf natürlichem Wege überhaupt funktioniert.
Es ist ein
für viele.
Ja, für mich ist es
unfassbar. Ich wundere mich bis heute.
Ja. Es ist ein unfassbares Wunder, wirklich. Weil es eigentlich so irre kompliziert ist. Mal abgesehen davon auch irre teuer. Ich glaube, wir hatten nach den 3 ICSIs schon irgendwie, bestimmt 25.000 Euro auf der Uhr, von dem wir dann einen Teil hinterher wiederbekommen haben, von der Versicherung und auch von der Steuer. Aber wir haben sehr viel Geld da reingeworfen und nach der 3. gescheiterten ICSI kein einziger Transfer, nach 3 künstlichen Befruchtungen. Mhm. Ja, da ist so ein Punkt, wo man dann Bilanz zieht und wirklich nicht mehr weiß, ob und wie man weitermachen kann.
Und gab es in dieser Situation jemals einen Punkt, wo ihr euch damit auseinandergesetzt habt, dass es vielleicht auch nicht funktionieren wird?
Ja, also da fing dann so langsam an, die Realität wirklich einzusickern. Nachdem das war, dass wir es nicht geschafft haben, gesunde Embryonen hinzukriegen, ich nicht einen einzigen Transfer, überhaupt keine Hoffnung auf eine Schwangerschaft hatte, da war bei mir wirklich der Punkt, wo ich mich mit Alternativen auch auseinandersetzen musste. Da haben wir dann über ein Pflegekind ich habe über ein Pflegekind nachgedacht. Mein Mann war natürlich auch da dagegen. Der fand ja immer noch, dass wir ohne Kinder auch leben könnten. Ich hätte total gern und sofort eine Samenspende gemacht, weil es mir persönlich völlig egal war, wo das Kind herkommt. Ich wollte halt gern mit meinem Mann zusammen ein Kind aufziehen. Aber ja, ich hatte jetzt keinen Anspruch darauf, dass es irgendwie blonde Haare und blaue Augen haben muss oder seine Nase oder irgendwas. Das war mir alles irgendwie egal. Auch irgendwie naiv gedacht natürlich, weil wenn man ein Kind auf anderen Wegen zu sich nimmt, das hat natürlich auch wieder andere Fallstricke.
Ja.
Wir haben dann tatsächlich parallel zur letzten ICSI ein Pflegekind, so ein Grundkurs für Pflegeeltern angefangen. Ja, und da wurde mir auch relativ häufig der Stuhl unterm Po weggezogen, der Boden unter den Füßen weggerissen, weil mir da halt auch klar wurde, Mensch, was das bedeutet, was das für Pflegekinder sind, aus was für Verhältnissen die kommen können, mit was für gesundheitlichen Belastungen und so weiter. Und ich hatte wirklich nie diesen Wunsch, ein genetisch eigenes Kind zu haben, aber natürlich war klar, dass das wahrscheinlich, der einfachste Weg ist in unserem Fall jetzt auch Quatsch, aber dass zumindest das Aufziehen, wenn das Kind dann da ist, einfacher wird als die anderen Wege. Und so haben wir dann viel an uns auch gearbeitet. Das war eine Zeit, also dieses halbe Jahr seit Anfang der ICSIs, ich war natürlich auch vollgepumpt mit Hormonen, 10 Kilo zugenommen, habe mich sowieso total unwohl gefühlt, habe jeden Tag geweint, weil das alles so belastend und so schrecklich war und ich einfach so eine große Angst hatte, dass es einfach nicht mehr klappt. Und wir haben uns so viel gestritten, auch um Geld, und da musste ich Anträge stellen und dann irgendwie noch diese Entscheidung treffen. Und
dann stelle ich mir parallel vor, geht das Leben ja für alle anderen irgendwie weiter. Also du kämpfst gefühlt den größten Kampf deines Lebens gerade, teilweise alleine, teilweise mit deinem Mann. Es klappt alles nicht. Ihr lernt euch relativ spät kennen, ihr fangt relativ spät an, dann klappt es nicht. Dann kommt diese Wahnsinnsdiagnose und mit dem OAT und dann nochmal eine weitere Diagnose mit dieser Chromosomentranslokation. Und parallel werden alle deine Freundinnen schwanger und kriegen wahrscheinlich das inzwischen 2. Kind. Also wie konntest du dich in der Zeit so vielleicht auch ein bisschen vor so Kommentaren oder unangenehmen Nachfragen auch schützen? Also ist dir das, also erstmal, ist dir das überhaupt passiert, dass in deinem Umfeld vielleicht auch mal so Sachen gesagt wurden wie, na, wann ist es denn bei euch endlich soweit? Warum dauert es denn so lange? Ja.
Also ich war sehr offen. Ich habe das allen Leuten, die ich jetzt wirklich Freunde nennen würde, erzählt, was los ist bei uns. Und das hat auch gut getan. Das hätte ich auch anders niemals geschafft. Also das hätte so viel Kraft gekostet, noch das irgendwie geheim zu halten oder so. Und irgendwie braucht man ja auch seine Freunde. Ne? Man ist ja auch, man braucht ja den Trost und den Beistand, nur den konnten die natürlich gar nicht geben. Weil immer, wenn wir uns getroffen haben und dann über den Kinderwunsch gesprochen haben und ich von der Behandlung erzählt haben, das ist ja nicht abendfüllend. Irgendwann muss man auch mal über was anderes dann sprechen. Sonst ist das für die anderen kein Treffen, wo irgendjemand nochmal wiederkommt. Ja, und als nächstes haben wir dann über deren Kinder gesprochen. Also die haben ja zum Teil schon das dritte Kind dann gekriegt.
Wie fühlt sich das an in dem Moment?
Es bricht einem wirklich das Herz. Also es gab bei mir so oft Momente, ich habe viele Kontakte fahren lassen, ziehen lassen, weil ich das dann nicht mehr konnte, also quasi diese Kraft aufzubringen, das auszuhalten, dass die anderen eben dieses komplett andere Leben leben, was ich mir immer gewünscht habe und wo ich eigentlich auch einfach dabei sein wollte mit meinen Freundinnen. Ich wollte mit denen auf dem Spielplatz sitzen und mit denen über Schule und Kita und so diskutieren und nicht denen irgendwie erklären, ne, was die da im Labor jetzt machen mit unseren möglichen Kindern. Und zu den engsten Freundinnen habe ich aber den Kontakt gehalten. Das hat mich wirklich sehr viel Kraft gekostet teilweise. Die bestimmt auch. Das war für uns alle schwer. Aber es gab so viele Abende, wo wir zusammen saßen und ich dann irgendwann dachte, wenn jetzt eine nochmal sagt, mein Kind, dann weiß ich nicht, was ich mache. Dann weine ich oder ich kotze auf den Tisch oder, und dann bin ich, weiß noch genau, wie ich mal rausgegangen bin, meiner einen Freundin ins Bad gegangen bin. Und die haben mich schon so angeguckt, glaube ich, haben schon geahnt, es gerade nicht so gut war. Und dann gehe ich ins Bad und dann steht da dieser scheiß Seifenspender von Paw Patrol. Und ich gucke den an und ich wollte ihn einfach nur an die Wand werfen, weil es gab kein Entkommen. Es waren überall Kinder. Überall.
Hast du es gemacht?
Nee, habe ich nicht
gemacht. Im Nachhinein denke ich, vielleicht sollte man in so einem Moment es einfach mal machen. Und dann vielleicht am nächsten Tag einen neuen Paw Patrol Seifenspender kaufen und sagen, sorry, weil irgendwo muss ja diese Wut auch hin. Also das...
Ja.
Na?
Die frisst
einfach. Aber man macht es dann in dem Moment nicht. Ne?
Du kannst sie nirgendwo hinpacken. Du hast ja auch keine Zeit mehr für Sport oder sowas, wo man vielleicht mal was rauslassen könnte. Das geht alles nicht mehr. Und es sind diese ganzen Kleinigkeiten. Die Freundinnen kommen schon mit dem Fahrrad an, wo ein Kindersitz hinten drauf ist. Meine beste Freundin, die hat ja mittlerweile 2 Töchter, die wohnt so, dass ich in ihren Garten gucken kann, von unserem Haus aus. Ich habe die immer gesehen, ich konnte die nicht aus dem Weg gehen. Und wollte ich ja auch irgendwie nicht. Ne? Das ist ja dieser Zwiespalt. Du willst dabei sein, du willst teilhaben und du willst es aber auch nicht sehen, weil es dir einfach so weh tut. Ja, dann diese ganzen medizinischen Sachen hat sowieso keiner mehr verstanden. Also.
Ja, ja. Also wir halten fest, das ist wirklich eine Ausnahmesituation in jeglicher Hinsicht, psychisch, körperlich, sozial. Und es gibt ganz, ganz wenig Möglichkeiten, sich da in dem Moment vor zu schützen. Es sei denn, man geht wirklich die Flucht nach vorne an, sucht das Gespräch, sucht sich vielleicht eine Selbsthilfegruppe.
Ja.
Oder auch ne, eine Begleitung irgendwie und schafft sich selber so den Rahmen, wo man das alles mal verarbeiten kann und mal kurz durchatmen kann. War das in deinem Fall, hattest du das? Ja. Also hattest du da Wege, dich da auch so ein bisschen mal zurückzunehmen?
Ich bin tatsächlich auch in so eine Parallelwelt dann abgedriftet. Ich habe mich dann im Internet natürlich wahnsinnig belesen und da gibt's ja dann auch diese ganzen Gruppen zum Austausch. Und ich habe dann so eine Gruppe, auch Kinderwunsch Ü35, nannte die sich gefunden, wo dann sich so 4, 5 Leute rauskristallisiert, mit denen wir dann ganz, ganz viel geschrieben haben. Die wohnten ganz über Deutschland verteilt. Wir haben uns aber tatsächlich auch 2-mal getroffen. Und da wurde dann eine WhatsApp-Gruppe draus, wo wir auch Jahre im Kontakt waren. Und letztendlich war ich aber auch in der Gruppe die Letzte, die dann ein Kind bekommen hat. Nee, das stimmt nicht. Eine ist tatsächlich ganz ausgestiegen, weil die sich getrennt haben. Das hat die Beziehung nicht überlebt. Aber von denen, die es halt geschafft haben, war ich auch die allerletzte. Und also ich war einfach überall die allerletzte. Ich bin heute natürlich auch im Kindergarten die älteste Mutter. Also bestimmt.
Ja, und das hat alles so Auswirkungen, die man vielleicht jetzt am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? Wenn man irgendwie später in den Kinderwunsch startet, dass man natürlich dann auch später in den ganzen Gruppen meistens so zu den Älteren gehört, ne? Darüber hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch gesprochen, was das alles mit sich bringt. Aber ich würde gerne jetzt nochmal weitergehen. Also du hast ja schon gesagt, es gab 5 Ixis. Mhm. Und die 5. Ixi, ich erzähle es jetzt einfach, die war es dann. Da gab es dann sage und schreibe, wie viele gesunde Embryonen?
2. Und die laufen, jetzt beide bei uns zu Hause rum.
Nee, aber 3 doch eigentlich.
Oh, du hast recht. Ja, okay, Verdrängung.
Ja,
genau. Es waren 3.
Verdrängung, wollte ich gerade sagen. Und das ist so wichtig, darüber auch nochmal zu sprechen.
Kann ich auch direkt wiederholen, weil also diese 3 Embryonen. Ja. Also als wir das gehört haben, das war wie Weihnachten Ostern an einem Tag.
Ja. Ja, ja.
Da war ich gerade 40 geworden. Hatte also diesen fürchterlichen Meilenstein irgendwie geschafft. Aber auch nicht gefeiert. Mhm. Irgendwie nicht. Es ging einfach nicht.
Du konntest es nicht feiern, 40 zu werden.
Nee, es ging nicht. Nee. Ich bin dann, glaube ich, krank geworden oder irgendwas war. Aber das ist natürlich sicherlich auch mental. Und dann rief, glaube ich, 3 Tage später unsere Ärztin an aus Lübeck und sagte, wir hätten 3 gesunde Embryonen.
Ja.
Und das war einfach, ich bin echt, glaube ich, so ein Berg- und Talbein-Mensch. Da war dann wieder meine Welt in Ordnung. Und dann dachte ich wieder, jetzt wird alles gut, jetzt. Weißt du, nach den ganzen...
Also ich würde sagen, du, liebe Katrin, krasseste Achterbahn ever, ne? Also
aber wirklich.
Ja.
Genau, und die nächste Talbahnfahrt stand auch wirklich kurz bevor.
Okay. Ja, und der erste Embryo war dann gesund, der Transfer. Mhm. Möchtest du es erzählen oder soll ich es erzählen?
Ja, wir haben dann Transfer gemacht, gleich im Juli. Mhm. Mein Geburtstag war im Mai und dann 2 Monate später, also wirklich direkt, als es passte, natürlich den Transfer gemacht und ich bin tatsächlich schwanger geworden. Aber diese 2 Striche, also das ist halt einfach unbeschreiblich.
Ja.
Wenn man das noch nie erlebt hat, ich war nie schwanger vorher, nie. Und hatte ja auch nie einen Transfer. Und dann war halt klar, jetzt kriegen wir unser Baby.
Ja.
Und
wow.
Wäre halt im März gekommen. Und ich war einfach, also ich habe dann irgendwie dem medizinischen Weg auch total vertraut. Also ich war mir einfach ganz sicher, wir kriegen jetzt dieses Kind. Und alle anderen um mich rum natürlich auch. Du bist schwanger und du kriegst das Kind. Und ja, und dann habe ich in der 6. Woche Blutungen bekommen. Und dann war es halt wieder weg.
Ja. Oh Mann, das tut mir total leid, dass dir das passiert ist.
Also ich meine, dass ich auch heute noch drüber weinen kann, das ist wirklich unbeschreiblich. Mhm. Fehlgeburten sind ja immer schlimm, aber nach dem Weg war das echt irgendwie ein Schlag. Das war wirklich dann eine Runde zu viel für mich. Also es war wirklich zu viel.
Ja.
Danach ging es mir richtig schlecht. Ich war dann auch... Ich hatte, glaube ich, der Hausarzt hat mich krankgeschrieben dann für ein paar Wochen und ich hat dann auch geschrieben, posttraumatische Belastungsstörung und ich hatte auch wirklich alle Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Na, dass man das so immer und immer wieder erlebt und dass man nicht mehr schlafen kann und überhaupt keine Freude mehr an irgendwas hat und einfach auch keinen Sinn mehr drin sieht. Ich hatte da jetzt ja irgendwie so viele Jahre reingesteckt und so viel Herzblut und ja auch körperliche Sachen auf mich genommen. Und dann geht dieser Embryo einfach wieder ab mit so einer völlig profanen Blutung in der 6. Woche, wo alles gut aussah. Alle Werte waren super. Es gab überhaupt nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass es nicht klappen könnte. Und der Embryo war gesund. Wir wussten, der hat alle Chromosomen, ne, der wird kein Down-Syndrom haben oder so, was ja in meinem Alter auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hätte. So, das war halt in unserem Kopf unser Kind. Und der war dann wieder weg und dann war bei mir echt der Punkt, wo ich dachte, nee, also das macht hier alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Hm.
Ja, und naja, wie das Leben dann irgendwie so geht, irgendwie berappelt man sich dann doch. Also
ja
muss man ja
das auch. Ist irgendwie wirklich unglaublich, also wirklich, wirklich unglaublich, dass man in dem Moment dann nicht sagt, so, das war's jetzt und das würde ich auch verstehen, also... Ne, das gibt ja auch, es gibt ja nicht den einen Weg. Ne? Also jeder Mensch ist anders. Manche sagen dann in dem Moment, nee, für mich war es das jetzt, ich muss mich schützen, ich kann das so nicht mehr und das ist auch in Ordnung und auch kann ja auch Teil eines Prozesses sein.
Ja,
Also ich, aber es war nicht dein Weg.
Ich hätte mich gerne geschützt. Wirklich zu dem Zeitpunkt hätte ich gerne gesagt, das war's jetzt. Also mir war ganz klar, ich mache auf keinen Fall nochmal eine ICSI. Auf keinen Fall. Das hätte ich niemals mehr psychisch durchgestanden. Körperlich auch nicht gut, aber psychisch wirklich schon mal gar nicht. Aber wir hatten ja nun diese beiden gesunden Embryonen noch. Und witzigerweise waren die in meinem Kopf immer zwei Mädchen. Ich wusste das irgendwie, dass es zwei Mädchen sind. Und natürlich lässt man die nicht liegen, wenn man, also zu dem Zeitpunkt haben wir ja dann, glaube ich, irgendwie 40.000 Euro bezahlt oder so, ne? Minus, was wir noch wiederbekommen haben. Aber wirklich, also was für ein Geld durchgerauscht ist, war der Wahnsinn. Ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, wo wir das alles hergenommen haben. Ja, und dann haben wir im November, die Fehlgeburt war im Juli, Mitte Juli. Und dann haben wir im November wieder einen Transfer gemacht, der mir unglaublich schwer gefallen ist. Ich wollte da nicht hinfahren. Ich wollte nicht mehr diesen medizinischen Geruch in der Praxis riechen. Ich wollte nicht mehr, dass irgendwelche Leute so intim an meinem Körper rumfummeln. Aber mir war halt auch klar, natürlich ziehen wir das jetzt irgendwie durch, sonst ist dieser ganze Weg ja völlig umsonst gewesen. Wir müssen es zumindest probieren. Ja, und der Embryo blieb.
Ja, Wahnsinn.
Aber der, also das hat mich wirklich viel gekostet, diese ersten Wochen durchzustehen. Und die ersten 12 Wochen sind ja, glaube ich, für jede oder für fast jede Schwangere schwer. Aber für mich blieb es auch immer schwer.
Aber gerade bei diesem Weg stelle ich mir vor, ist es doch fast unmöglich, sich einfach nur zu freuen, oder? Weil die Angst doch eigentlich immer da ist.
Ich glaube, ich
wie war das bei dir?
Ich glaube, ich mich gefreut habe. Also als klar war, dass ich schwanger bin, da habe ich mir fast gewünscht, der Test wäre einfach negativ, weil ich dachte, ich stehe das jetzt nicht durch, diese nächsten Wochen und wieder diese ganzen Arzttelefonate und dann wenn du in der Kinderwunschklinik bist, dann kriegst du ja auch einfach viel zu viele Informationen. Du weißt ja schon alles. Wie muss der HCG sein? Wie muss der sich entwickeln? Wie muss das Progesteron sein? Und dann hatte ich ja auch immer diese Konstellation, ich war in 2 Kinderwunschkliniken, Lübeck hat quasi die Behandlung gemacht und Bremen hat aber so diese einfachen Sachen, so wie Blutabnahmen gemacht, damit ich nicht jedes Mal hin muss. Das heißt, ich musste alle Werte übermitteln, ich hatte alle Werte schwarz auf weiß, damit ich sie nach Lübeck übermitteln kann. Und ich habe natürlich alles gegoogelt und jedes Mal einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, jetzt ist es wieder vorbei. Der Progesteronwert ist so niedrig, das kann überhaupt nichts werden.
Und du warst dann ja aufgrund deines Alters, du warst jetzt über 40, natürlich auch wieder risikoschwanger, ne? Medizinisch gesehen risikoschwanger. Und das geht dann ja auch wahrscheinlich mit diversen, ja, da guckt man einfach nochmal genauer hin, ne? Und Ärzte klären einen vielleicht nochmal intensiver über mögliche Risiken auf. Also man wird ja nochmal mehr bombardiert mit Informationen, die auch alle oft nicht nur so angenehm sind. Wie bist du in deinem Fall damit umgegangen?
Also das tatsächlich hat sich gar nicht als Problem rausgestellt.
Okay.
Also so von außen wurden eigentlich keine Ängste an mich herangetragen. Ich hatte aber genug Ängste in mir drin. Ich habe das wirklich ganz alleine hingekriegt, mich in die fürchterlichsten Gedankengespinste zu steigern. Ich habe ja tatsächlich sogar hinterher jetzt noch irgendwie einen halben Beruf draus gemacht, weil ich auch diese Schwangerschaft als so belastend empfunden habe, dass ich sehr viel an mir dann arbeiten musste und mir so Methoden und Wege erarbeitet habe, wie ich damit umgehen kann. Und habe dann jetzt 5, 6 Jahre später nach der ersten Schwangerschaft ein Schwangerschaftstagebuch geschrieben, wo ich quasi all diese Methoden irgendwie so reinfließen lassen konnte. So einfach einen Ort zu machen für Schwangere, dass die sich nicht total verkehrt fühlen. Weil natürlich ging es mir so, dann bist du über die 12. Woche und denkst, okay, ab jetzt ist es ja sicher. Jeder weiß ja, jetzt ist es sicher. Jetzt muss ich ja keine Angst mehr haben. Aber ich hatte trotzdem noch so große Angst. Und dann kommt die Phase, wo man dann auf die Kindsbewegungen wartet. Und auch das ist mit so viel Unsicherheit verbunden und mit so viel auch dem Gefühl, irgendwas stimmt bei mir nicht, dass ich mich nicht einfach freuen kann, dass ich es jetzt geschafft habe. Ich hatte es nicht geschafft gefühlt. Und das...
Wie?
Ist echt ein großes Bedürfnis bei mir, das eben auch anderen weiterzugeben, dass das in Ordnung ist, dass man das fühlen darf, dass man nicht glücksstrahlend durch die Gegend rennen kann, wenn man vorher so krasse Sachen erlebt hat und sich auch so viel mit dem Gedanken auseinandergesetzt hat, dass es vielleicht eben niemals klappt.
Magst du noch mal kurz erzählen, weil ich das gerade ganz spannend finde, was du da genau geschrieben hast und inwieweit das auch für andere vielleicht hilfreich sein kann?
Ja, gerne. Also ich habe es mal rausgesucht hier, das Buch, das heißt Endlich schwanger. Angst abbauen und Vertrauen aufbauen. Und ich hatte viel zu sagen. Also es ist sehr dick geworden. Aber es ist sehr viel zum Selbsteintragen. Es ist einfach ein Buch, was ganz viel Raum gibt für dieses Gefühl. Ich freue mich ganz doll, aber ich habe auch furchtbare Angst. Und was kann schief? Mhm. So, ich habe so die besten Entspannungsübungen zum Beispiel aufgenommen. Ich habe viel so für mit Hypnobirthing mich dann vorbereitet auf die Geburt. Und das hilft ja auch in der Schwangerschaft natürlich schon. Einfach, wie man sich entspannen kann und wie man vielleicht auch mit diesem Zwiespalt der Gefühle eben klarkommen kann. Dass man in der einen Sekunde wahnsinnig glücklich ist und in der nächsten Sekunde denkt, man hält es nicht aus, weil man sich so große Sorgen
macht. Ja. Und du bist dann ja tatsächlich dann noch ein zweites Mal schwanger geworden mit dem dritten Embryo. Also du hast jetzt aktuell zwei Töchter. Eine Frage dazu, warst du dann bei deiner zweiten Schwangerschaft mental leichter für dich oder war das genauso heftig wie bei der ersten?
Also ich dachte.
Oder vielleicht noch heftiger?
Ja. Also man denkt natürlich, jetzt holen wir diesen zweiten Embryo und jetzt kann ich das alles genießen. Jetzt wird es so, wie ich es mir gewünscht habe. Jetzt wird der Schwangerschaftstest voller Freude angeguckt und da kommen Freudentränen und keine Angsttränen und ne, und so weiter. Nee, war leider nicht so. Ich habe das gedacht, dass ich das könnte, aber irgendwie die Hormone, vielleicht auch die alten Erinnerungen, ich weiß es nicht, war wirklich recht schnell auch wieder drin, doch in vielen Ängsten. Ich würde mal sagen, es ist mir ein bisschen besser gelungen, diese Schwangerschaft zu genießen, vor allem, weil mein zweites Kind mir echt das Geschenk gemacht hat, keine Vorderwandplazenta zu bauen, sodass ich die einfach viel besser spüren konnte. Weil bei der ersten, die habe ich oft tagelang nicht gespürt und das ist ja der Horror für jeden, der sowieso Angst hat, dass es gut geht. Und die zweite, die war wirklich, Gott sei Dank, total vital. Und das fiel mir dann leichter, aber die ersten Wochen waren trotzdem auch die Spießruten laufen, muss ich wirklich sagen.
Ja, also du hast bis zum Kind unfassbar viel gekämpft und dann im Laufe der Schwangerschaft auch noch. Aber jetzt hast du dein Ziel, deinen großen, großen Wunsch erfüllen können.
Genau.
Du bist Mama mit 41 und 44 geworden.
Ich finde das sehr
Wenn du,
so krass.
Ja. Unfassbar. Oder ich finde, man muss das einfach auch nochmal aussprechen, weil das dadurch wird es erstmal real. So.
Es war so unwahrscheinlich in unserem Fall. Es war so unwahrscheinlich.
Ja.
Und ich möchte auch wirklich gern als Mutmacher auch anderen sagen, es gibt leider ja die Fälle, wo eigentlich alles in Ordnung zu sein scheint und es nicht klappt. Und dann gibt es so völlig irre Fälle wie mein Mann und ich, uralt, ne, eine total krasse Diagnose und trotzdem am Ende so viel Glück im Unglück.
Und wenn du heute auf diese schmerzhafte Zeit zurückblickst und vielleicht jetzt heute nochmal 32 wärst oder Anfang 30, was würdest du jetzt aus heutiger Sicht mit all der Erfahrung deinem 32-jährigen Ich sagen?
Also am Ende kann man ja eigentlich fast nur diese Phrase sagen, alles wird gut. Aber ich hasse den Spruch eigentlich, weil das Quatsch ist. Es ist ja nie alles gut. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war so eine intensive Zeit. Also da hätte ich jetzt auch kein Rezept, hättest du mal dies anders gemacht oder da anders gemacht. Es kam irgendwie so, wie es kommen sollte und wirklich für uns ja zu einem wundervollen Ende. Ja, ich glaube, das ist das, was man Leben nennt.
Ja. Welche gesellschaftlichen Vorurteile über späte Mutterschaft kennst du oder wurden vielleicht schon an dich herangetragen?
Also entweder ich bin sehr ignorant oder meine Außenwelt ist sehr tolerant oder man sieht es mir nicht an, dass ich so bin.
Letzteres definitiv.
Ich weiß.
Oder alles zusammen.
Also bei mir in meinem Kopf spielt es eine Rolle. Ich habe keine Ahnung, wie es für die anderen eine Rolle spielt. Weiß ich tatsächlich nicht. Zu mir hat noch nie jemand was gesagt. Aber natürlich ist es auch so, dass ich dadurch, dass ich ja nicht mit meinen Freundinnen, mit meiner Peer Group so schwanger war und Kinder bekommen habe, natürlich irgendwie auch jetzt darauf angewiesen bin, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Und die sind halt alle 10, 15 Jahre jünger als ich. Und es hat sich leider auch keine total enge Freundschaft jetzt daraus entwickelt. So, ich kenne viele nette Leute, mit denen man sich auch treffen kann, aber die meisten haben eben doch ihre alten Freunde von früher, mit denen sie zusammen schwanger geworden sind. Und da gehöre ich halt nicht rein. Und meine Freundinnen haben Kinder auf dem Gymnasium. Da gehöre ich auch nicht rein. Und ich habe es schon öfter mal, dass ich dann mich mit wirklich 30-Jährigen treffe und das auch ein netter Kontakt ist und ich dann aber doch denke, ich könnte ja deine Mutter sein. Und das fühlt sich komisch an.
Mm. Ja, und was mir gerade auch einfällt, ist so dieses Hochgerechne. Oh, wenn ich jetzt hier mit 44 das erste Kind bekomme oder das zweite in deinem Fall, dann bin ich ja schon Mitte 60, wenn das Kind 20 ist. Also solche Rechnereien, dann bin ich ja super, super alt. Also das ist das, was ich so aus dem Umfeld immer mal wieder wahrnehme, dass man so alte Eltern, die könnten dann ja schon Großeltern sein. Das ist doch für die Kinder total blöd. So in die Richtung.
Ja, ist halt einfach so.
Hast du dich damit, spielt für dich keine Rolle? Hast du dir keine Gedanken drüber gemacht? Weil mich im zweiten Schritt interessieren würde, was man dem dann entgegensetzt.
Nee.
Vielleicht in dem Moment, dass es einen vielleicht selber auch nicht so runterzieht, wenn man sowas hört.
Ich kann tatsächlich auch die Vorteile jetzt sehen von der späten Mutterschaft, weil ich wirklich ganz viel gemacht und erlebt habe, was diese 30-jährigen Mütter alle nicht erlebt haben. Also da ist eine, mit der habe ich guten Kontakt, die ist zweimal ungewollt schwanger geworden, ja. Zweimal schwupps schwanger, keine Ahnung, kann ich echt nichts zu sagen, sollte ich nichts zu sagen.
Wir sagen einfach nichts zu und schweigen.
Aber die hat halt studiert und dann hat sie Kinder bekommen. Und darum beneide ich sie nicht. Weil wenn ich mir überlege, was ich alles gemacht habe, ne, verschiedene Jobs ausprobiert und im Ausland gewesen und einfach auch verschiedene Beziehungen gehabt und diese wunderbare Zeit auch mit meinem Pferd wirklich sehr genossen und gereist und das war toll. Und das kann ich ja, davon kann ich ja meinen Kindern auch ganz viel mitgeben. Also so kann man es, finde ich, auch positiv sehen. Und letztendlich ist es ja auch so, das Leben ist ja total ungerecht, ne? Nur weil ich jetzt vielleicht 15 Jahre älter bin als andere Mütter, heißt das ja nicht, dass die anderen Kinder ihre Mütter dann 15 Jahre länger haben. Weil Leute sterben ja auch völlig zu unterschiedlichen Zeiten und ne, oder werden früh krank oder so. Und bisher, muss ich sagen, hatte ich wirklich einfach so viel Glück auch so mit meinem Körper. Ich klopfe mal schnell auf Holz. Allein, dass ich diese wirklich wir hatten diese drei Chancen auf eine Schwangerschaft. Mehr nicht, mehr hätte es nicht gegeben. Und ich bin dreimal schwanger geworden. Das ist ja schon total irre. Also ich weiß, dass du ja auch super langen Weg in Bezug auf Transfere hattest, ne?
Ja, ja.
Genau, und so hoffe ich halt einfach auch, dass ich später vielleicht da noch möglichst lange, möglichst fit für meine Kinder da sein kann.
Ja, ja. Ich habe eine allerletzte Frage und die betrifft all die Frauen da draußen, die möglicherweise aktuell Mitte, Ende 30 sind, vielleicht sogar Single, einen unerfüllten Kinderwunsch haben, vielleicht sogar an einem Punkt sind, wo sie sagen, boah, ich habe eigentlich kaum noch Hoffnung. Hast du eine Botschaft an diese Frauen, die vielleicht ein bisschen Mut machen könnte?
Ja, also ich glaube, man kann niemandem ein Kind versprechen. Und ich würde auch nicht sagen, macht auf jeden Fall alles, was geht. Sondern man muss, glaube ich, sehr nah, sehr gut auf sich hören, sehr nah bei sich dranbleiben, um sich eben auch nicht zu verlieren auf dem Weg. Aber vielleicht so ein Vertrauen zu haben, einfach in das Leben. Dass das Leben die Dinge zurechtschüttelt. Das ist bisher wirklich meine Erfahrung. Und das klingt natürlich sehr gelassen und so gelassen war ich nie. Aber jetzt im Nachhinein kann ich doch wirklich sagen, dass echt einfach auf das Leben zu vertrauen mir unglaubliche Dinge gebracht hat.
Ja, das könnte doch ein schöneres Schlusswort nicht sein. Ich danke dir, liebe Katrin.
Danke dir.
Dass du auf diese wahnsinnsherzliche Art und ehrliche Art und emotionale Art diese unfassbare Achterbahngeschichte erzählt hast. Und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du heute Mama sein darfst und ihr Eltern sein dürft. Das ist wunderbar.
Das stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ihr könnt natürlich im Nachhinein mir uns auch schreiben, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge. Das Buch von der lieben Katrin verlinke ich euch in den Shownotes. Und ich werde auch nochmal die OAT-Diagnose nachschlagen und auch nochmal in den Shownotes erklären, was das genau für eine Abkürzung ist. Denn wir wollen ja hier auch journalistisch so ein bisschen korrekt sein und informieren und aufklären. Ihr könnt uns nicht nur auf Spotify und allen anderen Podcast-Anbietern hören, sondern sogar auch auf YouTube. Hinterlasst uns da auch gerne mal ein Like oder einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Vielen herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com.
Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.